Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Wir sind
Sina
und Leonie.
Und heute haben wir eine leicht emotionale Folge für euch vorbereitet. Leonie
aber
schaut. Wir widmen uns heute dem Thema der erste Sex.
Nach dem Ex.
Genau.
Oder generell der erste Sex mit jemandem.
Neuem.
Ja.
Ich finde, dass dieser total emotionale Folgen wird, weil ich habe so dieses erste Mal mit generell wem schon immer so ein bisschen auf ein Podest gestellt.
Echt?
Und der erste Sex nach meinem Ex-Freund, das war so, puh.
Drama in der Haut.
Es war Drama, es war traurig, es war aufwühlend, es war definitiv nicht klasse.
Ah.
Da war es dabei.
Der Sex nach dem Ex, wir erinnern uns alle an Mounty. Oh, Mounty. Von dem habe ich jetzt eine Kanada-Reise geschenkt bekommen, fällt mir ein Wurscht.
Das passt irgendwie zum Mounty.
Ja, ist ja. Kanadier. Egal. Ist schon ein Zeitchen länger her. Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist wirr.
Hm.
Das Ganze. Es ist auch ein emotionales Thema. Ich finde, wenn man sich getrennt hat, ist man so in einem Loch und dann wird einem von außen überall eingeredet, auch gefühlt so, du musst jetzt wieder raus.
Du musst aufs Pferd zurück aufsteigen.
Aufs Pferd? Ich sage immer aufs Spielfeld gehen.
Oder aufs Spielfeld gehen.
Weil das Pferd ist das Beziehungsross. Damit reitest du dann in die Beziehung.
Oh Gott. Also diese Sprüche.
Wo ich die gefragt.
Diese Sprüche habe ich auch gehört. Und ich habe mir immer gedacht, ich kann nicht. Ich bin so traurig.
Nein, aber das ist, du musst jetzt back in the game ja. Und so. Und dann bist du aber, du willst ja auch back in the game, weil du willst dich ja nicht so elendig fühlen und denkst so, boah, vielleicht kann ich meinen Ego-Push holen auf die Art. Aber im Endeffekt ist es eine reine Katastrophe. Also ich habe schon geheult beim ersten Kuss nach einer Trennung. Boah, den habe ich so voll geheult. Der hat mir aber netterweise eine Postkarte danach geschrieben. Mir fallen lauter komische Geschichten gerade.
Die Typen sagen sie bei dir auf sehr lustige Arten und Weisen erkenntlich. Das mit dem Heulen kenne ich vorhin, das habe ich auch gehabt.
Ja.
Während dem Sex habe ich es noch nie gehabt, aber
ja, wenn man schmust
beim Schmusen habe ich das auch
voll
schon gehabt. Nicht, also so richtig geheult, nicht, aber so Tränchen. Und da ich mir dann gesagt habe, so, ey, ich glaube, bin ich noch nicht bereit dafür, ich fahre jetzt und das ist mir irgendwie noch zu steil.
Ja, aber das war bei mir eben auch so. Ich habe an dem Abend bei der Hinfahrt zu der Party erfahren, hey, das wollte ich dir jetzt eigentlich noch nicht sagen, aber dein Ex ist auf Tinder, meine Schwester hat ihn gesehen.
Oh Gott.
Und ich so.
Danke Alkohol, für die Info.
Alkohol, Junge, halbwegs passabel hübsch aussehender Junge, wo ist der? Dann hatte ich beides in der Hand.
Oh mein Gott, aber hast du also das Gefühl, wenn man das nicht macht oder wenn halt zum Beispiel so der Ex jetzt in deinem Fall, der Ex also vor dir auf Tinder ist oder vor dir irgendwie schmust oder wieder Beziehung hat, hast du dich dann auch so ein bisschen wie ein Loser gefühlt? Ich habe mir immer gedacht, ich muss irgendwas gewinnen. Ich muss das Race gewinnen, um das, wem ist am schnellsten wurscht?
Also ich bei meinem, boah, ich habe echt meinen Ex-Freund gegenüber hatte ich das Gefühl, dass er so ein Race hat mit mir. Dass er super schnell beweisen wollte, dass er wieder back in the game ist. Und er hat auch super schnell danach gleich eine Freundin gehabt. Da hatte ich eher das Gefühl, dass er mir beweisen will, dass es so ist. Da war ich aber gegenüber ihm sehr gechillt, weil ich mir gedacht habe, ich bin einfach nur froh, dass das halt vorbei ist. Für mich war das einfach die bessere Lösung. Aber bei meinem letzten Ex war es schon so, dass ich das am Anfang auf jeden Fall stark hatte. Dieses, ich war eifersüchtig einfach noch. Also ich war noch eifersüchtig auf das. Aber im Endeffekt, jetzt rückblickend, denke ich mir, Männer gehen halt trotzdem anders damit um, oft. Also ich glaube, dass Frauen länger nach einer Trennung den Trennungsschmerz, also so, die trennen sich und danach sind sie traurig. Und dann, wenn sie nicht mehr traurig sind, fangen sie an, wieder sich normal, unter Anführungszeichen jetzt hier.
Und sie kosten den Trennungsschmerz, glaube ich, ein bisschen bewusster aus.
Ja,
ich glaube, Männer sind so, muss ich nicht unbedingt, dass das jeder merkt oder so.
Und verdrängen halt am Anfang voll viel und die brocken dann voll rein nach 2-3 Monaten. Also die sind dann voll in der Phase.
Gibt's ja irgendwie Meinungen von Psychologinnen und Psychologen auch dazu, ja, dass Männer länger an Trennungen arbeiten. Ich weiß nicht, ob man das pauschal sagen kann, aber ich glaube schon, dass wenn man es eben nie so richtig verarbeitet oder sich dem aktiv widmet, dass man einfach länger damit hadert. Das glaube ich schon.
Ja, aber ich weiß, ich habe dieses Battle, da wollte ich nie sein. Und ich habe auch immer das gehasst, wenn ich da so reingemanövriert worden bin. Ich hatte einmal ein Gespräch mit einem Ex-Freund Und das war so, der hat sich unbedingt mit mir treffen wollen nach der Trennung. Und ich mir gedacht, wozu? Wollen wir jetzt auf ein Bier gehen? Weil das war.
So gleich nach der Trennung?
Nein, nicht gleich, aber halt so, das war ja der, den ich betrogen habe. Und das war einfach nur ein Show-off, dass er jetzt Sport macht und dass er das macht und jenes. Und ich habe mir so gedacht, so, okay, du brauchst das gerade für dein Ego. Mich interessiert der Schmarrn nicht. Wo ist mein Bier? Ich bin in einem Café Europa gesessen und habe gedacht, wo ist mein fucking Bier?
Naja, aber es ist echt immer so, dass man sich halt vor dem Ex oder vor der Ex halt immer irgendwie was beweisen möchte dann. Das ist, ich finde, dass das, da merkst du aber dann auch richtig, wie, welche Rolle das eigene Ego spielt bei dem. Also nicht nur das Verletztsein oder der Schmerz, sondern halt auch vor allem das Ego und der Stolz.
Ja, also ich hatte halt den Druck, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich nicht weitermache, dass ich ewig in dem Schmerz hängen bleibe. Mm. Das war eher meine Panik. Weniger meinen Ex-Freund gegenüber, dass ich jetzt ihm was beweisen wollte, sondern eher, dass ich einfach nicht diesen Schmerz für Ewigkeiten mit mir mitschleppen wollte. Und es hat ja eh Ewigkeiten gedauert im Endeffekt, bis sich das endgültig für mich aufgelöst hat alles. Mm. Aber es hat dann eigentlich erst mit dem wieder neue Daten und andere Menschen kennenlernen, die richtige Verarbeitung stattgefunden und das richtige Bearbeiten der Trennung auch, weil am Anfang war ich nur in dem Trennungsschmerz drin und erst, wie ich eigentlich angefangen habe, wieder zu daten, habe ich Sachen verarbeitet und Sachen erkannt und einarbeiten können in mein neues Leben. Cool. Und ich glaube halt dieses, was du damals gesagt hast, man lernt nur durch neue Beziehungen Beziehungen lernen, also dass man die Beziehung braucht, um sie zu erlernen. Und das finde ich stimmt voll.
Ja.
Mir hat aber, muss ich auch ehrlich sagen, mein Männerfasten in der Osterzeit geholfen. Das hat mir extremst geholfen.
Ja, dass man einfach auch wieder den Blick ein bisschen so von dem Thema runternimmt und auf sich selber zurückrichtet, finde ich auch extrem wichtig. Aber ich kann mich zurückerinnern, es ist schon wirklich lange her. Also das war die einzige und die schlimmste Trennung in meinem Leben bisher und die war mit 19, hoffentlich. Und ich habe sehr lange gebraucht, irgendwie das zu verarbeiten. Einfach auch, das war wirklich, würde ich echt im Nachhinein sagen, ein bisschen so ein Trauma, weil mir das auch so, denn das Vertrauen in Männer irgendwie so ein bisschen genommen hat. Wahrscheinlich habe ich mit dem schon immer so gehadert, aber da ist mir halt das nochmal, ich dachte so, alle Typen sind gleich, was das, was man sich halt dann immer denkt irgendwie.
Vor allem mit 19.
Ja, ich weiß nicht, irgendwie habe ich dann auch extra, also davor eigentlich nie, weil ich ja immer sehr viele männliche Freunde gehabt habe und nie das Gefühl gehabt habe, dass das Ärsche waren, die irgendwie Mädels ausnutzen oder so. Mhm. Aber dann irgendwie, ich weiß nicht, habe ich ja irgendwie so diese schmerzhaften Erfahrungen bewusst gesucht, ich weiß es nicht, aber ich kann mich auch noch so erinnern, das Gefühl, wenn ich dann so auf die ersten Dates gegangen bin. Und ich bin dann noch dort gesessen und ich habe mir echt gedacht, Alter, eigentlich bin ich über meinen Ex-Freund sowas von überhaupt nicht hinweg. Und ich sitze da mit einem Typ und ich muss, und der Typ ist nett und der Typ ist fesch, aber es tut mir leid, ich kann mich einfach nicht dem widmen, was der sagt. Und ich kann nur Interesse heucheln, aber ich kann nicht interessant finden. Und ich habe mir immer gedacht, aber ich muss das tun. Weil ich sonst immer und immer wieder mich gedanklich um diesen Ex-Typ kreisen lasse und das bocke ich einfach nicht. Ich meine, ich habe dann wirklich echt schon mir gedacht, sollte ich mir jetzt vielleicht therapeutische Hilfe holen, weil ich halt dann echt schon so das Gefühl gehabt habe, ich bin so obsessed mit dem. Das Gefühl mit der Obsession ist noch, sage ich mal, ein, zwei Jahre war es weg. Aber, oder zumindest halbwegs so, dass ich es echt im Griff gehabt habe und mir auch für wenn neuen so ein bisschen öffnen habe können. Aber in der Zeit, akut nach der Trennung, so, und da bin ich in einer neuen Stotzung. Es war alles neu, es war alles so, oh Gott, wie funktioniert das in der großen Stadt? Aber da habe ich mir echt gedacht, Wahnsinn, ich muss da sitzen und ich muss da, haha, ja, hallo, ich mache das und ich studiere das. Ja, voll interessant, was du machst. Und in Bayern habe ich mir nur gedacht, ich möchte einfach nur, weiß ich nicht, daheim sitzen und traurig sein. Aber vielleicht war es für mich auch noch zu bald, kann auch sein.
Das glaube ich nämlich, weil das ist genau das, was ich gelernt habe, auch durchs Männerfasten. Das war ja eigentlich eher wegen einem Gspusi. Aber da habe ich echt gelernt, dass egal wen ich da gedatet hätte, ich habe immer einen Vergleich gezogen. Natürlich vergleicht man immer irgendwo ein bisschen Sachen. Aber es war immer so, die Interesse war nicht da. Mein Fokuspunkt ist noch immer, warum hat das nicht funktioniert? Warum hat das nicht funktioniert? Ja. Warum ist der so? Oder. Das ist dieses Rad, das sich durchgehend dreht im Kopf. Das
ist so anstrengend.
Es ist wie Mühlen, die sind so unangenehm. Das zermürbt dich auch
voll. Super.
Und dann war es immer so, ich habe eigentlich null Bock, aber ich muss das jetzt machen. Genau das Gleiche. Aber im Endeffekt habe ich mich rausgebracht aus der ganzen Situation, indem ich dieses Männerfasten gemacht habe und mir gesagt habe, ich bin jetzt einfach mal fix alleine und lass alles weg. Und bin nur mit mir Und dann, wenn ich das Gefühl habe, da ist wieder dieses, da gibt es dann diesen einen Moment und ich weiß noch ganz genau, wie sich dieser Moment einmal angefühlt hat nach einer Trennung von jemandem, das war auch nur so ein Gespuse, aber es war sehr intensiv. Ich kann mich noch genau erinnern, da bin ich gegangen, es hat die Sonne geschienen. Und es war ein Herbsttag und auf einmal war mein Herz wieder leicht.
Ja, boah.
Und es ist dieser Moment, ja. Er kommt und bis dahin.
Ist ein bisschen Hoffnung, boah.
Ja, und auf einmal und danach kann man wieder daten mit einem freieren Geist und einem freieren Herzen. Ja, aber dieser Moment muss man irgendwie abwarten. Und es ist so unerträglich und man macht es eh nie wirklich so.
Ja.
Aber ich habe echt daraus gelernt, dass ich auf das hören muss, dass dieses Gefühl, diese Schwere ums Herz, die muss man manchmal ertragen.
Es ist echt so wie, es berichten ja immer mehr Medizinerinnen und Mediziner von diesem Broken Heart Syndrome.
Ich hatte das ja im Krankenhaus
gesehen. Ich habe wirklich alles Gefühl gehabt, dass ich Herzstichen gehabt habe. Das auch physisch so empfunden, was echt arg ist. Also, und diese, weil du sagst, Schwere ums Herz, das ist wirklich, und ich finde am allerschlimmsten ist ja das, wenn du diese Schwere ums Herz hast und du, also so in meinem Fall war es vielleicht, ich glaube schon, dass ich mich halbwegs im Griff gehabt habe, aber ich glaube schon, dass ich viele Sachen gemacht habe, eher so, weil ich mir selber was beweisen wollte. Mhm. So, ich bin eh so cool und ich kann eh ohne den und so.
Ja.
Und dass ich mich halt da schon in Situationen mit Männern waren sie damals noch nicht, aber so Jungs, angehende
Boys.
Männer, Boys, begeben habe, die mich eigentlich total überfordert haben und wo ich dann eben mit denen irgendwie im Bett war und mir gedacht habe, das ist jetzt eigentlich überhaupt nicht das, was ich möchte. Und ich habe dann auch die Grenze gezogen und gesagt, hey, ich glaube, das ist jetzt nichts für mich, geh jetzt wieder und so. Das habe ich schon auch gemacht, aber ich habe mich trotzdem scheiße gefühlt danach. Und und so dieses, und das ist wirklich der erste Sex nach meinem Ex-Freund damals. Ich kann mich noch erinnern, ich bin mit dem Auto heimgefahren und ich habe mir nur gedacht, ich habe mein Leben nicht im Griff. Also ich habe mich so scheiße gefühlt und ich habe dann auch Panikattacken gehabt. Also es war echt nicht lustig für mich. Ich habe es wirklich, glaube ich, intensiv gehabt, diese ganze Trennungsscheiße. Und ich habe dann eigentlich beschlossen, hey, ich kann das Spiel jetzt so lange spielen, dass ich so lange mit irgendwem Sex habe oder mit irgendwem herummache, bis mir der Typ wurscht ist. Aber das wird einfach nicht passieren. Und ich habe echt dann so diese Entscheidung getroffen, bisschen daten, ja, von mir aus ein bisschen schmusen, wenn ich jetzt wirklich Bock drauf habe oder wenn es mir wirklich lustig ist, aber ich habe mir dann intensivst meinen Freundschaften gewidmet und das war damals wirklich die beste Entscheidung, dass ich meine, ich habe dann schon mal gemerkt, dass ich natürlich meine beste Freundin unglaublich überfordert habe mit dem Thema, es ist halt, du kennst es wahrscheinlich auch, so, man redet halt dann nur über den und man ist halt so obsessiv irgendwie. Und sie war aber voll geduldig und hat immer wieder gesagt, hey, du musst echt mal lernen, dass der jetzt weg ist und dass jetzt was Neues beginnt. Und das war so scheiße und schwierig für mich, das zu realisieren, dass das wirklich so ist. Aber wie es dann passiert ist und wie dann, also ich kann mich nur erinnern, die ersten Dates, wo ich mir wirklich wieder Spaß gehabt habe, das war schon, da habe ich mir dann echt gedacht, hey, jetzt habe ich es endlich überwunden oder zumindest so halbwegs überwunden. Da war ich fast stolz auf mich dann.
Ja, also ich muss sagen, diese ganzen Trennungs- und Dating-Sachen, früher habe ich mir da leichter getan. Mhm. Ich habe auch gemerkt, dass die letzte Beziehung, die ich geführt habe, eigentlich, muss ehrlich sagen, mich als Mensch ein bisschen gebrochen hat.
Mhm.
Und deswegen ich mir das super schwer getan habe, da wieder klarzukommen. Und aber auch, was mir so stark aufgefallen ist, eben auch durch jemanden, den ich gedatet habe, der mir dann noch gesagt hat, ey, wer hat dir denn da ständig so eingeredet, dass du so bist?
Mhm. Weil voll.
Das war halt dann auch so, wo auf mir reflektiert worden ist, dass ich mich so nicht, also so anders sehe, weil ich das halt durch diese ganze Trennung und durch diese ganze Geschichte einfach so, ich habe mich einfach nur noch mehr so gesehen.
Mhm.
Und das fand ich so arg, dann eigentlich dann diesen Spiegel vorgehalten zu bekommen, mal, ey, du bist gar nicht so.
Mhm.
Und ich war dann so, okay.
Das ist total, das ist für den Eye-Opening-Moment. Ich habe das damals auch gedacht, weil ich war halt so, das war jetzt so meine Phase nach der Beziehung, wo ich halt exzessiv dann auch eben mit Freundinnen auf Konzerte gegangen bin, mit Musiker abgehängt bin und so, was der mich voll cool gefunden hat, weil ich mit dem und dem Backstage war und tralala. Und in der Zeit habe ich mir dann echt so gedacht, weil ich bin eigentlich so diese wild Rock'n'Roll-Chick und schmus mit dem. Und irgendwann habe ich mir echt gedacht, irgendwann ist mir so aufgefallen, dass ich dann zunehmend in diesen Backstage-Räumen in der Arena Wien und keine Ahnung, wo ich da überall war, dass ich eigentlich die, sage ich mal, nicht verklemmteste, aber durchaus die zurückhaltendste Person war in dem Raum und dass ich eigentlich das eben nicht so war, wie ich mich gesehen habe. Und so der Moment, wo ich mir echt gedacht habe, ich brauche den Scheiß nicht mehr. Ich brauche das nicht mehr, dass ich mich vor irgendwelche Typen beweise. Und ich brauche das nicht mehr, dass ich mir selber beweise, dass ich ohne irgendeinen Typ sein kann. Es ist einfach scheiße und ich darf leiden und es darf mir weh tun. Und es darf mir auch 2 oder 3 Jahre danach noch weh tun. Und dann hat erst dieser wirkliche Heilungsprozess eingesetzt, wie ich mir selber die Zeit gegeben habe und auch gesagt habe, hey, es ist voll okay, dass der Scheiße geht.
Ja, man muss es sich eingestehen und das ist, glaube ich, das ist auch etwas, was sehr schwierig ist für viele. Und was mir aber auffällt, wenn ich mir halt zum Beispiel Freundinnen ansehe, oft die oder halt Bekannte von mir, die in diesem Dating-Game sind, dass die so oft die Geschichte ihres Ex-Freundes daten.
Ja,
im Sinne von,
ja.
Ich habe einmal so gelitten, ja. Ich date jetzt wieder einen und leide.
Ja.
Und wirklich, als ob sie nur diesen einen Weg kennen. Also ja. Als ob du bei A startest und du weißt, wie B ausgeht und du gehst den immer wieder. Und immer wenn du bei B bist, nimmst du den nächsten und dann datest die gleiche Story.
Ja.
Und das sehe ich so oft und das liegt daran, und das ist halt einfach in der Psychotherapie so, dass wenn man halt an etwas erlebt hat, man versucht immer einen neuen Lösungsansatz zu bekommen, eigentlich, und geht aber Geschichten immer wieder neu durch. Zum Beispiel, dass sie sind schwer zu beschreiben, aber zum Beispiel, du versuchst es ja dann anders aufzulösen. Du willst es verstehen, warum es genauso passiert ist und deswegen begibst du dich nochmal in
diese
Situation. Und das ist halt so schwierig, aber zu durchbrechen, diesen Kreislauf, dass du einfach sagst, okay, ich lasse es sein. Das ist, wie es ist. Ich kann nichts daran ändern und ich ändere aber mein Verhalten, indem ich nicht mehr solche Typen
genau,
date.
Voll.
Und das ist halt, das ist ein riesiger Teufelskreis. Also ich sehe das bei ganz vielen, die halt diesen Teufelskreis einfach leben und daten und dann halt immer wieder sich die Frage stellen, ja, warum sind denn alle gleich und ich komme immer die gleichen.
Ja.
Es ist leider wirklich so, dass man sich das sucht.
Ja.
Und ich wollte das auch so viele Jahre nicht einsehen, dass ich mir immer, also ich habe ein nicht so schönes erstes Mal gehabt, wie wir alle wissen, nämlich wirklich jetzt schon alle, aber ich habe einfach jetzt, über 10 Jahre später, fucking fast 15 Jahre später, weiß ich einfach, dass ich einfach extremst lange Zeit dieses Trauma immer wieder durchgelebt haben wollte und deswegen auch keinen Erfolg hatte in der Liebe, weil ich immer wieder mir das versucht habe, irgendwie zu holen, diese Machtsituation auch wieder zurückzubekommen. Ist ja oft ein Machtdenken, Ego-Macht. Und erst wie ich das wirklich mal jetzt wirklich auch aufgebrochen habe in diesen Männerfasten, wirklich, ich bin nochmal alle Stories durchgegangen, ich bin jede einzelne Beziehung durchgegangen, nicht jede einzelne sexuelle Begegnung, das ist lang gewesen, hätte das Männerfasten länger dauern müssen, aber jede sexuelle Begegnung, die mich geprägt hat, durchgegangen, habe sie mir angesehen, habe sie aufgeschlüsselt und bin immer auf die gleiche Sache gekommen, dass es bin, ich habe meine Grenzen nicht eingehalten und so weiter. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, wenn ich das nicht ändere, werde ich immer wieder an die gleiche Stelle kommen.
Ja.
Und wie du gesagt hast, sich auf sich konzentrieren, auf die Freunde, auf das, was einen gut tut, hilft einem extrem stark, die Grenzen zu erkennen.
Ja, das mit den Grenzen ist so ein Riesenthema für mich, mal bedacht. Ach, ich habe keine Grenzen, ich bin so super aufgeschlossen, bla bla bla. Aber
sind super Regeln.
Ich glaube, dass ich wirklich meine Grenzen erst angefangen habe zu respektieren, wie zu der Zeit, wo ich meinen Freund kennengelernt habe. Wo ich mir auch gedacht habe, ich date halt jetzt, also ich habe den ja über Tinder eben kennengelernt und ich habe mir echt gedacht, ich date jetzt mal wirklich nach meinen Bedingungen und ich date jetzt einfach mal, wenn der gut zu mir ist und der nicht nur Lederjacken, Fuckboy-Coolness ausstreut und in Wahrheit irgendwie so ein gebrochener Mensch ist, der andere Menschen unglücklich machen möchte. Und das war mir schon wichtig. Ja, wirklich. Ich habe echt so das Gefühl gehabt, so kaum, also ich hab immer wieder von einigen Freundinnen gesagt gekriegt, auch, die relativ stabile Beziehungen auch haben, so, hey, du suchst dir wirklich immer die gleichen Typen aus und die sind tatsächlich optisch. Und das ist mir dann erst aufgefallen, so wirklich, nämlich wirklich die gleichen Typen. Und eigentlich waren das Männer, wo ich mir gedacht habe, nie im Leben sehe ich mich mit diesen Typen bei meiner Mama daheim sitzen und mit denen irgendwie mit meiner Mama reden oder in 5 oder 10 Jahren. Niemals. Und dann habe ich gedacht, das gibt's ja nicht, was mache ich denn da eigentlich? Und ich wollte da irgendwie wahrscheinlich auch immer wieder so diese Situation mit meinem Ex-Freund irgendwie für mich verstehen oder irgendwas anders oder cooler machen oder irgendwie in einer Machtsituation wieder zurückkommen. Ich weiß es nicht. Aber ich habe dann echt mir gedacht, na, danke, jetzt hat mir nicht mehr kann solche Männer nicht mehr daten. Ja, ich wollte mir selber was beweisen, auf alle Fälle. Ja.
Und das ist halt das Ding. Und ich glaube, dass es halt viele, wenn sie so eine Hardcore-Trennung hatten oder halt generell, wenn sie da irgendwie eine sehr emotionale Sache hinter sich gelassen haben, dass oft in dieses Hamsterrad reinkommen. Das Problem ist das, wie komme ich da wieder raus?
Ja, voll.
Weil das Ding ist, man kann das schon, also ich weiß eins zu eins, dass das Gespusi, was ich nach meinem Ex-Typen gedatet habe, einfach, der war ja im Prinzip Nähe-Distanz-Spiel Deluxe again.
Ja, wieder. Ja.
Und ich habe es aber rechtzeitig erkannt und konnte mich halt viel schneller lösen.
Ja.
Und zum Beispiel, jetzt hatte ich eben das Erlebnis mit jemandem, der, wo es ganz anders ist und wo auch die Gespräche komplett anders sind, also wo halt also Thematiken irgendwie, also diese, es ist viel luftiger und
ja, boah, luftig. Du sagst es und ich spüre das ja. Gefühl, wirklich. Weil wenn du dann wen triffst, mit dem du die zwanglos unterhalten kannst und auch über andere Themen unterhalten kannst, außer, boah, ich bin einfach immer schon so gewesen und ich bin so Sad Boy und keine Ahnung.
Das klingt jetzt urweird. Aber mit dem habe ich über Sachen geredet nach dem Sex, ist ein weirdes Thema, aber dass einfach Darmbakterien 10 Kilo wiegen. It's a fucking gross story eigentlich. Und in Wahrheit ist dein Bauchgefühl, wir haben nämlich über das Bauchgefühl geredet und so. Und er hat gesagt, so, naja, aber dein Bauchgefühl ist nicht nur von dir selbst gesteuert, sondern wahrscheinlich aus den Hirn, also Hirn gibt es ja nicht von Bakterien, aber halt was Bakterien wollen. Und ich schaue mir an, was wollen die Bakterien, welche Bakterien wollen was von mir? Ich war komplett verwirrt. Und er so, naja, wusstest du nicht, die wiegen 10 Kilo. Und da habe ich aber gemerkt, anhand dieses Gesprächs, wir haben uns einfach nett unterhalten. Da ging es nicht um, ich bin cool und ich mach Festivals, ich baue einen Club, ich bin so ein fancy-schmancy-Typ, ich hab das alles nicht nötig und Kapitalismus und ich lebe jetzt vegan, weil ich will die Welt retten. Nichts gegen Veganer, wirklich nichts, absolut nichts. Aber das war halt so dieses Blabla davor, sich selbst zu verherrlichen und so.
Sorgen und sagen, was man alles kann und hat.
Ja, und dann aber
Plätzchen reden ist so wichtig.
Und Insider haben.
Ja, voll.
Werbung.
Pilzinfektionen, bakterielle Vaginose und Harnwegsinfekte betreffen ja leider sehr viele Menschen und sind leider immer noch ein Tabuthema, über das man jetzt so gern spricht.
Dabei zeigen Studien, dass wenn man eine bakterielle Vaginose mit einem Antibiotikum behandelt, man die gesunde Vaginalflora zerstört. Deswegen kommt es auch häufig zu wiederkehrenden Infekten. Das kennen wahrscheinlich einige von euch da draußen.
Eine gesunde Vaginalflora trägt also maßgeblich dazu bei, dass wir uns untenrum wohl und gesund fühlen. Sie verhindert, dass Keime und Pilze Infektionen auslösen und ist so wirklich wichtig für unsere Gesundheit. Was die wenigsten wissen, auch Vaginagesundheit beginnt im Darm. Probiotika zum Trinken sind deshalb eine verträgliche und vor allem hygienische Möglichkeit, um eine gestörte Vaginalflora wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
Omnibiotic Flora Plus ist ein spezielles Probiotikum mit Milchsäurebakterien, die sich in deiner Vagina ansiedeln und den fremden Keimen keine Chance lassen. Und dieser Effekt ist sogar in Studien bewiesen worden.
Ich verwende Omnibiotic Flora Plus ja privat schon recht lange und immer während grippalen Infekten oder wenn ich mich allgemein nicht so fit fühle, einfach auch präventiv. Und ich mag die Anwendung mit dem auflösbaren Pulver persönlich sehr gern, weil es unkompliziert ist und vor allem sehr hygienisch. Also ich kann es jedem empfehlen, der seiner Vaginalflora etwas Gutes tun möchte. Ich finde das Thema Leichtigkeit mit einem Gspusi oder mit dem man jetzt auf eine Beziehung zusteuert.
Karotte.
So wichtig, ernsthaft. Und es ist ein wichtiger Indikator, wenn man wen kennenlernt, finde ich. Wenn du die ausgelassen über verschiedenste Themen unterhalten kannst. Das ist echt richtig, richtig wichtig. Und ich denke mir einmal so dieses, weil du Bauchgefühl gesagt hast, ich habe das jetzt erst zu einer Freundin gesagt, weil da haben wir auch über dieses Thema geredet, dass wir einfach auch beide mit meiner besten Freundin eben auch dass wir durch Corona einfach auch gelernt haben, auf unseren Körper zu hören, was Menschen betrifft. Und das ist wirklich, wirklich interessant. Ich glaube, dass echt einige das erlebt haben. Ich habe jetzt, also wir haben dann beide gesagt, wir haben angefangen, jetzt haben sie einfach auch wieder Menschen aus unserer Vergangenheit gemeldet bei uns beide und was der Typen und lauter solche Sachen, die sie halt einfach dann melden, so just for the sake of it, hi, wie geht's, was der. Und ich denke mir dann immer, ich merke das, es passiert Gott sei Dank nicht oft, aber wenn sie Menschen mögen, die mir körperlich Bauchweh bereiten, wenn ich die Nachricht sehe, wenn ich die Menschen irgendwo sehe, einfach nur ein ungutes Gefühl in mir auslösen, dann war das, die Sina vor 10 Jahren hätte sie genau dann trotzdem mit diesen Leuten getroffen, weil sie es eigentlich aufregend und spannend findet und dieses Drama sucht. Mhm. Und heute tue ich mir sogar schwer, solchen Menschen auf Nachrichten zurückzuschreiben und oft mache ich es auch nicht. Also ich sage dann echt, ich höre auf meinen Körper, ich höre auf meinen Bauch und wenn ich wirklich merke, da zieht sich alles zusammen, das bereitet mir Unwohlsein, ich will oder auch nicht nur Menschen, auch Orte. Also zum Beispiel so diese Furtgeorte, mit denen ich halt diese ganze Phase zum Beispiel extrem assoziiere, das ist auch für mich, das ist, ich weiß, wenn ich wahrscheinlich heute hingehe, dann wäre alles cool, aber so wie ich da gerade nach Wien gekommen bin und er alles so aufgeraut war in mir und dann bin ich da nur in diese Clubs abgehängt oder in diese Bars und war einfach nicht happy und wenn ich da schon vorbeigehe, kriege ich Bauchweh. Hm. Und das ist für mich einfach so ein Indikator, ich soll es nicht da und ich soll da nicht hingehen und ich soll nicht mit diesen Leuten reden und das ist echt was, auf das ich mittlerweile her.
Ja, aber das ist auch so wichtig, aber weil wir das Thema Bauchgefühl gerade vorhin auch angesprochen haben, mit dem im Bett liegen oder über sowas reden, aber auch was mir aufgefallen ist und was ich auch gemerkt habe, was erstens auch ein Indikator dafür ist, ob man mit jemandem, ob das ein gescheites Gespusi eigentlich ist, was man sich da gesucht hat, oder eine Karotte. Alle Lausches wissen, was eine Karotte ist, hoffentlich. Wenn nicht, erkläre ich es kurz. Eine Karotte ist das, bevor man in einer Beziehung ist, aber man hat ein Ziel, so wie der Esel, wenn er die Karotte vorne essen möchte. Man hat schon ein Ziel. Man ist schon exklusiv, das ist die Karotte. Naja, wenn du auf jeden Fall Gespusi oder Karotte hast, dass du einfach offen und ehrlich mit dem über jeden Scheiß reden kann. Mhm. Das ist dann nicht, klar gibt es so Sachen, wo man sich halt vielleicht ein bisschen mehr schämt oder das nicht sofort anspricht, aber es ist eine ganz andere Unterhaltungsbasis, ja, als wenn du so einen Fuckboy datest, der in Wahrheit nur dein Trauma retraumatisieren
möchte. Mit so einem Fuckboy würdest du zum Beispiel nie sagen, ich kann halt nicht Sex haben, weil ich habe einen Harnwegsinfekt oder solche Sachen. Und ich finde, und ich weiß, dass das in den jungen Jahren, in denen ich damals Single war, war das für mich so, oh mein Gott, das würde ich niemals zum Typ sagen. Ich würde niemals vor einem Typ über meine Periode reden oder lauter solche Sachen. Also das ist halt für mich was, wo ich mich selber schaum dafür.
Ich habe dir das Beste erzählt. Ich hatte letztens ein Interview und er fragt mich so, ersten zwei Fragen so, ob es mir eh gut geht und welchen Kaffee ich will. Und ich so, ja, es geht so, ja, aber ich kriege halt meine Tage klar. Und deswegen, da fühle ich mich einfach immer schlapp. Und er schaut mich so an und er so, finde ich cool, dass du das einfach so sagst, sollten mehr Frauen einfach so agieren.
Ja, es und ist wirklich, so, es sind so, man schämt sich dafür.
Ja, aber ich arbeite ja auch zyklisch, also ich arbeite ja nicht, während ich meine Periode habe, eigentlich, also die ersten zwei Tage. Und das war halt, das Interview war genau in dem Zeitraum und ich war so, ach, ich will jetzt nicht arbeiten. Ja, dann hat er gemeint, er findet das voll labernd. Ich habe aber dann gedacht so, man sollte das einfach wirklich immer tun können und du kannst es. Und das ist der große Unterschied, finde ich, wo ich auch gelernt habe, okay, wenn mir Menschen so ein Gefühl geben, dass ich nicht so sein kann, wie ich bin. Wenn ich nicht so oft, wenn ich dann das Gefühl habe, ich muss mich verstellen. Ja. Und das hast du oft nach Trennungen, weil du noch selber dich nicht gefunden hast. Du hast die volle Identitätsstörung in Wahrheit. So hatte ich das damals. Du weißt nicht mehr, wer du bist, weil du warst ein Wir und jetzt bist du wieder ein Ich. Voll. Aber wer bin ich als ich alleine? Ja. Gehe ich wirklich gerne ins Fitnessstudio oder bin ich das nur gerne gegangen, weil mein Partner das brauchte? Das ist voll eine, irgendwie so eine kleine Minisinn.
Ja, das ist für die Identitäts... Suche, es startet dann, aber glaube ich wirklich noch jeder Beziehung und auch egal in welchem Alter man ist.
Ja, na klar, und ich finde, das ist auch vollkommen legitim, weil das, man muss sich ja neu finden, aber genau in der Zeit kommt man oft dann an Leute, wo man sich so ein Bild von sich aufbaut und nicht viel aber über sich reden kann in Wahrheit auch. Ist ganz weird, also ich hatte das so.
Und ich glaube, krass. Ganz ehrlich, ich meine, ich finde es total sensationell, wenn Frauen das Kindern sie von Bett zu Bett irgendwie handeln und absolut ihren Spaß haben. Ich finde es geil und ich möchte es. Samantha! Also ich würde es selber gern können, aber ich weiß einfach, dass ich es nicht kann. Und das ist für mich, also ich habe immer mit Bewunderung eben solche Freundinnen auch gehabt, die das total gut können haben und die so, ja, halt mit dem und morgen mit dem, das passt, das ist lustig, der ist hot und ist mir wurscht, ob mich der wieder anruft. Aber für mich war das immer so, ach, ich möchte auch so sein, ich möchte das auch gern können, ich möchte auch gern meinen Spaß haben können. Aber in Wahrheit habe ich eigentlich gewusst, jedes Mal, wenn dann sowas war und wenn ich mit irgendwem intim worden bin, auf welcher Ebene jetzt auch immer, also das kann auch wirklich nur gewesen sein, dass man einfach mal vor irgendwem wildfremden sein Herz beim Furtge ausschüttet, bin ich einfach heimgegangen und habe mich scheiße gefühlt. Und man dachte, eigentlich sind das Themen, die ich nicht mit einem wildfremden diskutieren will. Und da will ich das will mit meiner Freundin oder mit meiner Mama diskutieren oder mit meiner Schwester, aber nicht mit irgendeinem besoffenen Typ in einer Bar. Und das war mir eine Zeit lang lustig, aber das war halt auch so Thema, die eigenen Grenzen überhaupt nicht respektieren und sie dann immer mehr aufrauen und immer mehr selber kaputt machen bis zum gewissen Grad. Und da hat halt teilweise Sex auch dazu gehört. Lustigerweise sicher nicht mit jedem, Aber in der Phase, wo ich eben so akut heartbroken war, war das schon sicher nicht gut für mich.
Ich muss es sagen, weil ich kenne viele Leute und ich glaube, ich tendenziell bin auch eher jemand, der mit vielen rumgeschmust hat in so Zeiten und war so, ja, ist mir egal, ist mir egal. Es ist niemandem egal. Hm. Es ist klar, man redet sich das lange Zeit selber stark ein, aber es hat immer einen Ursprung. Hm. Und oft sind so diese Bindungsangst, die dahinter steht, eine riesige Verlustangst. Hm. Also eben, viele Psychotherapeuten sagen das eben auch, dass das eben die Bindungsangst ja aus der Verlustangst in Wahrheit entsteht, weil die Leute wollen sich nicht binden, weil sie Angst haben, verlassen zu werden, weil sie da was erlebt haben in ihrem Leben, was sie geprägt hat, so stark, dass sie sich davor scheuen.
Voll.
Und ich habe gemerkt, in der Zeit, wo ich sozusagen sehr bindungsängstlich war, oder halt das Ding und dieses Whole Life, wie man dazu immer so lustig sagt, und alles ist easy cheesy und ich habe ein Gspusi-Radl von drei Typen immer am Start gehabt. In Wahrheit, es hat nur Ablenkung besorgt, weil ich mich nicht mit meinen inneren Verletzungen kümmern wollte. Ich wollte mein Ego pushen, ich wollte mich gut fühlen, ich wollte high on love und so sein. Ja, also es war dieses, so wie Leute halt Alkohol trinken, ist Nervengift. Klar trinkt man mal gerne ein Gläschen Wein, aber ganz viele Menschen hauen sich extrem viel Alkohol rein, haben nie Sex, ohne vor Alkohol getrunken zu haben.
Das ist auch so ein Indikator, ob man mit einem Sex haben kann, dass man hammered ist.
Ja, woher kommt, also ich meine, ich will wirklich mal eine Frage nach da draußen, wie viele hatten die letzten 2 Jahre, wenn sie Single waren, nüchtern Sex?
Ich glaube, dass mir überhaupt in meiner ganzen Single-Zeit vielleicht 3 Typen einfallen, mit denen ich wirklich 100% nüchtern Sex gehabt habe.
Ernsthaft? Beim ersten Mal.
Ja, und das finde ich
erschreckend.
Finde ich eigentlich arg, ja. Also auch so, ich hab mir sicher immer bis zum gewissen Grad Mut angetrunken. Also sicher nicht bis zur Besinnungslosigkeit, das habe ich nie gemacht. Also da war ich ja nie mit dem heimgegangen. Aber einfach auch so, okay, jetzt kommt der und jetzt trinken wir gleich mal ein Glas. Ich meine, sicher, ich habe das natürlich auch mit meinem Freund gehabt, dass man sich hier halt trifft und so. Aber es war, ich sag mal so, das erste Tinder-Date war definitiv bei uns nicht voll ansaufen, überhaupt nicht. Das war unter der Woche und wir sind am Abend heimgefahren, aber es war einfach so, du hast einfach die Person auch nüchtern wahrnehmen können und du hast da gewusst,
spazieren.
Wie riecht der, wie schaut der aus und so. Ja, irgendwie, wir waren zwar schon in einer Bar, aber es war, wir haben schon, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, wenn das jetzt beim Furtge passiert war, hätte ich mich wahrscheinlich nicht so gut an ihn erinnern können. Ja. Und das ist, also insgesamt glaube ich auch, dass mir wirklich nur 2 oder 3 Typen einfallen in dieser Single-Phase, mit denen ich ja wirklich, wo ich mich danach auch nicht scheiße gefühlt habe. Also ich kann mich nur erinnern, der erste Sex nach meiner Trennung, bei dem ich mich gut gefühlt habe. Und das hat wirklich, hat wirklich lange gedauert. Ich glaube, dass das noch 4 Jahre oder so war. Und ich kann sagen, es war schon so, okay, jetzt bin ich dieses Gewicht der Vergangenheit, mir so bisschen los, jetzt kann ich das mal genießen mit wem, der vielleicht jetzt nicht unbedingt für mich Partnermaterial war. Das war ich, glaube ich, für ihn auch nicht. Aber wir haben uns voll gut verstanden, es war voll nett, es war diese Leichtigkeit. Wir haben uns über alles mögliche unterhalten können, wir haben voll interessante Streitgespräche führen können. Aber ich glaube, wir waren beide nicht so, wir haben einander nie als Beziehungsmaterial gesehen. Aber es war lustig. Ja
auch. Also ich habe das auch einmal gehabt mit jemandem, der war so nett und lieb und es hat gepasst und ich war überhaupt nicht unglücklich mit dem. Es hat sich halt dann verflüchtigt einfach. Ja. Nach einer Zeit ist es halt einfach vorbeigegangen. Man hat auch nicht so große Diskussionen geführt, warum es vorbei ist.
Ja.
Das war ja das Nächste. Das war Leichtigkeit. Das ist, finde ich, auch voll. Man muss ja nicht immer von Beziehung zu Beziehung hüpfen. Aber ich glaube halt, dieser Druck, der oft dahinter steht, so nach der Trennung musst du jetzt jemanden finden. Mhm. Und dann musst du der Gameplayer werden. Du musst dann aber voll performen im Prinzip sozusagen auf die Art. Und ich meine, oft sucht man ja Nähe und Zärtlichkeit, weil man das so sehr vermisst und nicht den Sex. Also ich habe Sex nicht so sehr vermisst, wie einfach neben jemanden zu sein.
Ja, oder einmal wenn spüren und streicheln und küssen und solche Sachen. Ja.
Oder halt auch einfach nur Netflix schauen. Mhm. Einfach dieses eingekuschelt sein, weil das macht man halt unter Freunden dann trotzdem nicht so. Also, schade eigentlich. Aber ja, und ich fand das dann echt, also ich fand diesen Druck, der dahinter steht.
Voll, ist es voll der Druck.
Und dann musst du daten und dann datest du und dann, ich finde es ja jetzt wieder besser, jetzt wo die Lockerungen sind und du kannst sozusagen einfach ausgehen und da dir deine Flirts holen und vielleicht, wenn du Nähe brauchst,
jemanden. Also die Dosis Sozialleben einfach auch wieder, ja.
Ja, weil das war halt schon auch jetzt das letzte 1,5 Jahre hart für Singles. Voll. Dieses, sich da weil du hast halt 0 oder 100 gehabt. Mhm. Also du hast das 0 mit spazieren gehen und keinen Kontakt oder halt ein bisschen Kontakt, oder halt 100.
Oder so dieses Nesting oder wie sie es genannt haben, wo halt, oder irgendwie so, wo du halt wirklich dann schon quasi so zusammenziehst irgendwie.
Ja. Das ist halt auch krass. Und das, ich finde das ganz spannend, dieses, diesen Druck, den man sich da macht, aber auch gleichzeitig, wie viele sich scheuen davor, das einfach mal Zeit zu geben, sich das aufzuarbeiten.
Ja.
Sagt ja keiner, dass du da hardcore 40 Tage fasten musst.
Findest du nicht, dass du auch Freunde und Umfeld, finde ich, spielen da auch so eine massive Rolle, weil irgendwie sagen halt dann schon immer, also ich habe das halt damals so empfunden, wahrscheinlich ist das auch dem Alter ein bisschen geschuldet gewesen, aber ich habe das schon immer auch vom Umfeld ein wenig so mitgekriegt, so, ja, jetzt kannst du aber schon wieder mal und so, also jetzt nicht einmal such da einen Freund oder so, aber mehr, du musst das jetzt mal abschütteln und such da Gespusi und alle haben Gespusis und ich habe mir gedacht, wie geht das überhaupt mit diesen Gespusis? Ich habe keine Ahnung, wie es mit den Gespusis geht, weil meine Eltern sind zusammen, seitdem sie 20 sind. So, also das war für mich also, aber alle Tanz. Ich muss das doch auch können. Und es war eigentlich im Endeffekt so, der Zeitpunkt, wo ich mir gesagt habe, es ist voll okay, dass ich es nicht kann oder nicht will.
Hast du auch Spuse gehabt auf einmal?
Bisschen, aber ich glaube, das ist mit den Spuses auch nie so richtig wirklich gut praktiziert. Aber ich glaube, dass ich nie wirklich gut in dem war. Ich glaube nicht, dass ich das lustigste Spuse auf der Welt war. Ich glaube, dass ich entweder massiv distanziert war, weil es mir irgendwie zu viel war, weil es für mich einfach ich bin eher introvertierte Person und es bedeutet für mich einen unglaublichen Kraftakt, irgendwen in mein Leben zu lassen. Wirklich, das ist für mich körperliche Anstrengung, ernsthaft. Und also diese Situationen jetzt wieder, sie mit Leid zu treffen, in die U-Bahn zu gehen, das bereitet mir körperliches Unwohlsein und ich muss mich darauf vorbereiten. Und diese Zeit, dieses, hey, ich plane mir das ein, wenn ich wann triff und dann freue ich mich drauf und es wird cool, aber ich gebe mir diese Zeit und ich gestehe mir das ein, dass ich da sensibler bin, hätte ich damals einfach genauso machen sollen und ich habe es nicht gemacht. Und das ist was, das bereue ich wirklich. Es gibt eben diese drei Typen oder vier Typen, was es waren, wo es wirklich nett war, bereue ich überhaupt nicht, aber den Rest hätte ich mir echt sparen können.
Aber sag nicht bereuen, man soll nichts bereuen, das hat dich dorthin gebracht.
Nein, das darf man nicht, aber es ist
du
eh
jetzt
voll.
Bist, weil sonst hättest du nicht die Erfahrung, wir würden den Podcast wahrscheinlich nicht führen, wenn du mit nur vier Typen was gehabt hättest. Also, das wäre eine kurze Podcast-Episode. Na, aber weißt, das Ding ist, ich habe das genau das Gegenteil gehabt. Ich war halt mit Anfang 20 so, ich muss jetzt daten. Ich bin jetzt Single, ich muss jetzt tausende Typen daten. Und ich war on fire. Ich habe durchgehend gedatet. Durchgehend. Meine beste Freundin hat mir damals gesagt, so, du Leonie, bitte chill mal. Bei mir war es genau umgekehrt so. Aber ich war so, ich habe gedacht, ich muss jetzt unbedingt raus auf das Game wieder. Und ich locker flockig sein und ich will alles erleben und ich darf nichts verpassen. Ja. In Wahrheit, es hat genau nichts gebracht, weil im Endeffekt war es einfach nur, ja, teilweise einfach auch Zeitverschwendung, weil wie viel Zeit man mit diesem komischen Dating verbringt.
Ich finde einfach, dass du wirklich mal, die Intuition sagt dir schon so viel, wenn du wen triffst und du denkst dir so am Anfang, boah, ja, echt irgendwie.
Und dann trinkst du aber was, damit du es irgendwie
ja,
trägst.
Ja, und dann, und du, eigentlich scheust du mit dem Saufen beim Furtgärt dann eigentlich wirklich so diese kompletten Alarmglocken total aus. Ja. So eigentlich, so
Red Flag,
am schlimmsten ist es wirklich eben, wenn du Red Flags schon sägst von der Ferne und du denkst, wurscht, alles cool, ich trinke einfach, ich muss mich entspannen, bla bla bla. Aber eigentlich sagt dir dein Gefühl schon, der Typ ist vielleicht nicht so cool für dich.
Alleine, wenn man viel trinken muss. Ich finde, es ist ein großer Indikator, immer wenn man merkt, dass Leute viel trinken,
ja,
dann merkst du, gehen es nicht gut. Das hat man ja in Corona gesehen, ich glaube, ganz Österreich ist im Alkohol ersoffen.
Ja.
Und auch jetzt eskalieren ja alle hardcore, weil es ihnen psychisch allen nicht gut geht. Ja.
Ich glaube auch, ich habe auch so das Gefühl, auch dieser Optimismus momentan ist irgendwie mit so einer gewissen Traurigkeit verbunden. Also ich finde es auch natürlich klasse, dass man wieder in Österreich jetzt wohin gehen kann und dass alles so ein bisschen in optimistischere Stimmung verfällt. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, wie wird der Herbst und denkt so mal an das und es ist jetzt einfach noch nicht vorbei. Und also diese Trauma, die das ganze Jahr jetzt hinterlassen hat,
ja, das
bei
muss
vielen,
halt
das muss auch irgendwann einmal eben, das sollte man vielleicht einmal nicht jetzt 5 Dates in der Woche wieder ausmachen, sondern mal schauen, hey, wer interessiert mich jetzt wirklich von meinen ganzen Matches oder so? Möchte ich mal wirklich vielleicht mit dem Mädel oder mit dem Typ eben schon seit Ewigkeiten mal auf einen Café gehen? Und überhaupt das Thema Daten. Ich finde, wir verwenden diesen Begriff Daten zum Beispiel so komplett anders wie die Amerikaner das dann. Und ich habe mir das immer gedacht bei diesen ganzen Highschool-Filmen, die gehen wirklich auf Dates, die gehen Burger essen, die gehen Milkshake trinken und danach wird einmal irgendwie vielleicht mal Händchen gehalten, sicher auch nicht alle, das ist eh klar. Aber man trifft sich ein paar Mal, man redet miteinander, man tut mal fort irgendwo hin, keine Ahnung, und dann auch erst einmal okay schmusen und dann noch. Ich weiß nicht, irgendwie glaube ich, dass die Dating-Kultur, dass die bei uns einfach nicht da ist, weil es einfach immer so 101 so, entweder du gehst in eine Bar und du hast sofort Sex. Und das ist, boah, ich finde, das ist das Schlimmste. Die Schlimmste war bei einem Date, wenn du ein cooles Date gehabt hast. Und vielleicht hast du den Typ dann geküsst oder das Mädel geküsst. Und dann sagt die Person so, ja, was ist jetzt, gehen wir heim? Und du denkst, wow. Also ich finde, dass das für mich war das so, pff, come on, wirklich, jetzt schon, das war eigentlich irgendwie, es wird so viel mehr der Fantasie überlassen, wenn man sich vielleicht dann ein zweites Mal, drittes Mal, viertes Mal trifft und dann erst, wie wenn man dann sofort, na okay, passt, so, okay, jetzt geht gleich was.
Ja, ich finde halt, was das, und ich glaube, da rede ich aber jetzt mal nur für die Österreicher, vielleicht auch für die Deutschen, ich weiß es nicht, die Deutschen habe ich nicht, also ich war ja nur, ich habe ja nur in Berlin gelebt und in Berlin habe ich eine ganz andere Stimmung generell aufgefasst bekommen, also da war sowieso alles anders als sonst, aber in Österreich hat Flirten, Daten immer oder auch Fortgehen ein Ziel, Sex.
Ja.
Und zum Beispiel, ich finde das so viel angenehmer in Paris.
Ja.
Du gehst fort, du flirtest, du datest. Ich habe ja auch in Paris schon gedatet. Und da ist nicht Sex
das
Ziel.
Ja, meine nettesten Flirtgespräche habe ich in Paris gehabt. Das waren die nettesten Tinder-Dates, die ich gehabt habe, wirklich. Und da war ich auch Wochen dort. Und ich habe immer gesagt, hey, ich bin nur kurz da und ich habe keinen Bock irgendwie auf Sex oder so. Also manche, weißt du, du hast halt irgendwie gedatet auf einer Party zum Beispiel und hast dir dann den Typ wirklich auf derselben Party getroffen und so. Mhm. Und es war einfach nett und das war drungen und es war einfach witzig und vielleicht hast du geschmust und das war's. Und es war nicht so der Druck, da sofort mit dem Horn geht zu mir, in einer Stadt, in der ich keine Sau kenne.
Ja.
Oder vielleicht meine Freundin oder meine zwei Freundinnen und das war's. Und ich fahre da sicher auch nicht mit irgendwem heim, wo ich mich nicht auskenne. Ja. Aber das war, das ist halt, finde ich, das, was eben so schade ist. Wo ist das hier, dass man einfach einmal cool auf Cocktails geht miteinander, ohne dass man sie wegschießt und so, aber wir gehen dann eher am Ende des Abends.
Ja, aber das ist diese Zielsache, die ich habe das Gefühl, dieses Österreich, vielleicht auch Deutschland, aber Berlin habe ich eben nicht diese Erfahrung gemacht, das sage ich immer gerne.
Wie ist es in Berlin? Was ist da so die Einstellung, deiner Meinung nach?
Ich habe zwei Einstellungen zu Berlin. Ich habe damals gelebt, ich war Anfang 20, ich war so glücklich, endlich in einer Stadt angekommen zu sein, wo es Menschen gab, die wie ich waren. Nämlich, ich habe mich immer als Aussätzige, als Außenstehende in meiner sozialen Umfeld gefühlt. Ich war immer die verrückte, crazy girl und immer da. Und dort in Berlin war ich endlich mal eine Normale.
Fällt mir doch nicht auf, gell?
Erstens fällt es nicht auf und es hat sich einfach gut angefühlt. Ich war so unendlich glücklich. Keine Stadt der Welt gibt mir das Gefühl wie Berlin. Mhm. Wenn ich dort ankomme, ist es für mich wie nach Hause zurückkommen. Es wird für immer meine Herzensstadt sein, weil ich mich dort einfach gefunden habe. Weil ich dort gelernt habe, dass ich mit all meinen Schwächen ich sein kann. Und ich war beim Dating dort, hatte ich das Gefühl schon aber, dass halt ganz viele Leute auch wie ich verletzte Seelen sind, die da hinkommen und das versuchen mit ganz vielen anderen Mitteln halt irgendwie, also sei es Dating, manche halt eben diese Clubszene dort zu kompensieren, dieses Gefühl, diesen Schmerz, der innen
ist. Ich finde, ich habe das auch so ein bisschen so, also ich war auch in der Phase, in der ich intensiv gedatet habe, sehr viel in Berlin, also da bin ich teilweise jede Woche raufgeflogen. Oder gefahren sogar mit dem Bus. Voll arg.
Ja, ich auch immer.
Und ich habe auch so das Gefühl gehabt, so endlich ist du jetzt mal eine Stadt, in der du dich nicht erklären musst.
Ja.
Eine Stadt, in der du nicht irgendwie die rechtfertigen musst für das, wie du ausschaust, wie du dich anziehst, wenn du liebst oder was du machst. Und es war einfach jeder irgendwie so willkommen auch. Das ist auch, finde ich, ganz ein wichtiger Punkt gewesen. Und ich habe auch so das Gefühl gehabt, so du bist wirklich angekommen und es war gleich einfach eine Herzlichkeit da und eine coole Stimmung da. Aber auf der anderen Seite habe ich eben auch so das Gefühl gehabt, also diese Male, wo ich halt eben um 4, 5 in einem Club war und eh schon meine Freundin verloren habe und ich habe das nie so mich komplett gelassen. Also ich bin halt auch bei Drogen extrem ich habe extremen Respekt vor Drogen und diese Erfahrungen, also es gibt Erfahrungen, die lasse ich einfach gern aus. So. Mhm. Und das, ich bin dann echt da drinnen gestanden und habe gedacht, wow, die kennen das alle und machen halt alle ein Ding. Und ich habe dann so, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich habe die Traurigkeit von all diesen Menschen in diesem Raum gespürt.
Mhm.
Und das war irgendwie, auf der einen Seite hat das sicher auch voll was Heilendes, wenn du so viel Gleichgesinnte oder Menschen triffst, die eben ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Oder sie auch ähnlich ausgegrenzt aus der Mainstream-Gesellschaft fühlen oder gefühlt haben. Auf der anderen Seite habe ich auch gewusst, ich muss dann doch schon wieder raus.
Ja, ganz absehen. Das Ding ist beim Dating, was mir Berlin gelernt hat, dass ich als Frau auch Schritte machen kann.
Ja,
ich habe auch nicht so gute Dates gehabt dort. Das war ja der eine, der mich halt alles zahlen lassen zum Beispiel.
Ja, das war daneben.
Aber halt solche Aktionen gab es auch. Aber diese Stadt hat mir gezeigt, ich kann also ich war dann dort, ich war oft fort, wirklich super oft dort. Und ich habe Typen eingeladen. Ja. Also es war ja auch erstens, weil es günstig war dort. Aber dann hast du halt gesagt, hey, magst du ein Bier haben? Ich würde dich auf ein Bier einladen. Und zwar einmal umgekehrt. Und zwar, und weißt du, was ich am nettesten finde in Berlin? Und das ist mir bei jedem fucking Besuch aufgefallen. Dadurch, dass alles so übersexualisiert ist dort, das war ja jeder mit jedem was, die kommen klar mit einem Nein.
Ja, voll.
Das kann, in Österreich wirst du danach beschimpft, wenn du sagst, hey, ich habe keinen Bock mit dir zu tanzen. Du, ich habe mit einem Pärchen rumgeschmust gehabt da im Sisyphos und habe dann eigentlich mir gemerkt, so, ach, irgendwie ist mir das too much hier. Ja. Ich ziehe mich zurück und habe gesagt, so, hey Leute, es tut mir voll leid, aber mir ist das gerade zu viel. Und die waren so, ah, ist alles okay, sollen wir dir ein Wasser holen oder so? Und ich so, nein, nein, nicht körperlich zu viel, einfach, mir ist das ein bisschen too much action jetzt gerade, ja. Ich möchte wieder einfach nur tanzen. Und so, ach so, ja, super, klar, vielleicht sehen wir uns später. Chili, ja, Vanille, voll. Dann nochmal verabschiedet, nett. Das war easy game.
Ja.
Und es war so relaxed. Und das meine ich, das, deswegen sage ich, Berlin ist für mich anders, weil die nicht das Ziel Sex, um, das ist nicht so Fokus,
es ist mehr so,
so Pressure.
Am Menschen so, irgendwie kennen. Also ich glaube, Begegnungen ist irgendwie so das große.
Begegnungen und offen. Und das fehlt einfach manchmal so sehr. Nämlich diese Leichtigkeit auch in dem
Du hast eben, wie wir ja eh schon in der letzten Folge irgendwie zum Thema Dating und Finanzen gesagt haben, ich finde, das Gefühl hast du in Österreich einfach, sobald du in einer Bar die von einem Typen einladen lässt, hast du das Gefühl, der erwartet jetzt irgendwas von dir. Und das Gefühl, deswegen lasse ich mir, wahrscheinlich ist das auch ein Grund, warum ich mir einfach nie gern einladen habe lassen. Aber das ist wirklich so. Also du hast irgendwie so das Gefühl, der zahlt jetzt einen Spritzen und schaut dich schon so, und jetzt? Und es ist so, ja, irgendwie so, so, okay, ja, na, keine Ahnung. Und weil auch wenn du. Das
kostet noch bei Huren. Entschuldigung.
Oder auch wenn du dann irgendwie sagst, hey, es ist jetzt voll nett gewesen, aber ich gehe jetzt. Und ich kenne eine Handvoll Frauen, die das wirklich gut kennen. Also die dann sagen, weißt du was, das irgendwie funktioniert das für mich nicht. Und ich denke mir so, wow, hey, du bist einfach mein Superhero. Echt, ich war so, ja, voll, und da haben wir uns nur 3 Stunden, ich möchte eigentlich schon die längste Zeit gehen, aber ja. Also ich bin da eher wirklich, das, also dass ich mir das lerne, so, hey, ich habe leider kein Interesse, sorry, Entschuldigung, ich gehe jetzt.
Ich bin auch zu nett.
Boah, das war echt der Schritt, ja.
Aber ich habe das Gefühl, über das Thema könnte man eigentlich 1000 Jahre und 1000 Folgen.
1000 Jahre, 1000 Folgen.
Ja, circa.
Das ist jetzt wie so ein schöner Schlagertitel.
Habe ich dir erzählt, dass beim Schlager mein Küchenkastel runtergefallen ist?
Nein.
Ja.
Bei welchem Song?
Boah, ich war
1000 Mal berührt.
1000 Mal ist nichts passiert.
Jetzt haben hoffentlich alle einen Ohrwurm.
Nein, aber jetzt habe ich einen Faden verloren. Nein, da ist mir ein Küchenkastel auf den Kopf gefallen, da war ich auch ganz, ganz wirr.
Schau, das bringt einfach nichts gut.
Ja.
So wie der Norm schon sagt, Schlager.
Na gut, aber lasst uns doch eure Meinung wissen, und zwar auf
couchgeflüster.vienna auf Instagram. Und ihr könnt uns natürlich auch privat in, privat mehr oder weniger, Leonie-Rachel oder Sinas Insta, Sina mit H am Schluss.
Ja, und bitte schreibt sie Sina nicht falsch. Ich muss das immer ausbessern bei Social Media.
Ja,
ich
vergesse immer mein Haar.
Ja.
Sina. So. Rückwärts Hannis gelesen. Vielleicht hilft dies weiter.
Ein Öl ist mein Name. Und damit sagen wir Bussi Baba und bis zum nächsten Mal.